Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht's Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 13. September 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Slagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream voinews.id/zuhören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident betonte, die Lösung der Investitionshindernisse zur Verbesserung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems. Beerdigung des dritten Präsidenten, Beyold Habibie. Die Außenministerin Retno Marsudi bestätigt keine Auswirkungen der Demonstrationen auf Indonesier in Hongkong. Indonesien und Australien führen eine gemeinsame maritime Übung durch. TNI und das Umwelt- und Forstministerium führen das integrierte Dorfentwicklungsprogramm durch. Die Handelsbeziehung zwischen Indonesien und der Ukraine. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo betonte die Wichtigkeit der Inventarisierung ausländischer Unternehmen, die sich verpflichtet haben, in Indonesien zu investieren. Es gebe aber immer noch Schwierigkeiten, die zu bewältigen seien. Das sagte der am Mittwoch, den 11. September, bei der geschlossenen Sitzung zum Thema Verbesserung der Öko-Investitionen im Präsidentenbüro in Jakarta. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara forderte der Präsident auch die betroffenen Ministerien und Institute auf, die Vorschriften, die Investitionen verhinderten, zu inventarisieren. Der Präsident forderte Maßnahmen im Vorfeld, um das Interesse der Investoren für Indonesien zu erhöhen. Joko Widodo bestätigte, dass eine Reform mit einem nachhaltigen Investitionssystem, welches das Geschäft erleichtere, der Schlüssel für die Lösung der Investitionsprobleme sei, um es Indonesien zu ermöglichen, der globalen Wirtschaftskrise gut entgegentreten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern den 12. September die militärische Beerdigungszeremonie des dritten indonesischen Präsidenten Baharudin Yusuf Habibie oder bekannt als Beyold Habibie auf dem Heldenfriedhof Kalibata Süd Jakarta geleitet. Dabei waren die Familie von Beyold Habibie und die indonesischen ehemaligen Präsidenten, wie unter anderem Susilo Bambang Yudhoyono und Megawati Soekarnoputri sowie viele indonesische Persönlichkeiten. Beyold Habibie verstarb am 11. September im Alter von 83 Jahren im Armeekrankenhaus RSPAD Gatot Subroto um 6 Uhr Nachmittag West Indonesia Zeit. Baharudin Yusuf Habibie wurde am 25. Juni 1900 Seks Undraisi in Parepare Sud, Sulawesi, geboren. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, es gebe keine indonesischen Staatsbürger, die direkte Opfer durch die Demonstrationen in Hongkong in den letzten Monaten geworden seien. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur sagte Retno Marsudi am Mittwoch, den 11. September in Jakarta, die indonesischen Staatsbürger wären durch die Demonstrationen in Hongkong, nämlich durch Störung des öffentlichen Verkehrsmittelzugangs, beeinträchtigt worden. Während der Demonstrationen gegen den Auslieferungsgesetzentwurf in den letzten Monaten begleitete das indonesische Außenministerium etwa 100 Indonesier, die die Folgen der Demonstrationen trugen. Es waren unter anderem 57 Schwimmer aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta und 30 Athleten der Mathematik-Olympiade. Die indonesische Marine und die Königliche Australische Marine, Royal Australian Navy, führen vom 10. bis 16. September 2019 im Gewässer Ostnusa Tenggaras eine gemeinsame maritime Übung durch. Die gemeinsame maritime Übung heißt Cassowary Exercise aus Indo-Corps Part 2019. Der Kommandant des 7. Indonesischen Flottenstützpunktes von Kupang, der 1. Admiral I.G. Kompiang Aribawa, teilte am Donnerstag, dem 12. September, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass die maritime Übung 6 Tage dauere. Im Zufolge habe die Eröffnung bereits am Dienstag, dem 10. September, stattgefunden und werde die maritime Übung am 16. September enden. 2 indonesische Kriegsschiffe und 2 KRI Tongkol A13 und KRI 635 und ein australischer Kriegsschiff verwickelt sich in diese maritime Übung. Die maritime Übung diene dazu, eine gute Kommunikation bei der Durchführung von Kontrollen und Maßnahmen auf See zwischen den beiden Ländern herzustellen, sagte Admiral Kompiang Aribawa weiter. Inzwischen erklärte der australische Verteidigungsattaché Oberst Matthew Brown, dass das Ziel der gemeinsamen maritimen Übung sei, um die militärische Zusammenarbeit der Marine beider Länder zu stärken. Die Indonesian Streitkräfte TNI und das indonesische Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft arbeiten zusammen, um das 106. integrierte Dorfentwicklungsprogramm in den 50 Bezirken und Städten in ganz Indonesien zu veranstalten. Der territoriale Assistent des Stableiters der Indonesian Army, Generalmajor Bakti Agus Fajari, erklärte am Donnerstag, dem 12. September, im Hauptquartier der Indonesian Army in Jakarta vor der Presse, dass dieses Programm dazu diene, die Durchführung der regionalen Entwicklungsprogramme zu beschleunigen. Die Ukraine ist die drittgrößte Handelspartner Indonesiens in Osteuropa. Der Handelswert beider Länder im Jahre 2018 erreichte mehr als 1 Million US-Dollar. Dies teilte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya am Donnerstag, dem 12. September 2019, der Presse mit, als er bei der Feier des 21. Jahrestages der ukrainischen Unabhängigkeit die indonesische Regierung vertrat. Im Zufolge können die beiden Länder in Zukunft die Handelsbeziehungen fördern. In Handelsbeziehungen ist die Ukraine der drittgrößte Handelspartner Indonesiens in Osteuropa. Mit einem Handelswert von über 1 Million US-Dollar im Jahr 2018. Diese Errungenschaft im Handel kann in Zukunft von beiden Ländern weiter ausgebaut werden. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya fügte hinzu, Indonesien habe die Haupthandelsprodukte wie Kakao, Öl, Palmen und Papier. Außerdem steigere Indonesien zurzeit den Handel von Pharmaprodukten und medizinischen Geräten, baue die Infrastruktur und fördere die Konnektivität. Indonesien hofft deshalb, dass die Ukraine Indonesien Partner in diesen Bereichen werden könne. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.098,82 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.363,87 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.231 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema die umstrittene Kampagne von Benjamin Netanyahu, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Israel-Israel Wiederwahl, die in der nächsten Woche am 17. September stattfinden wird, lädt zur Reaktion der internationalen Welt ein. Der Grund dafür ist, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor der Wiederwahl versprochen habe, das Gebiet von Westufer, bekannt als Palästina, zu erobern. Netanyahu wird eigentlich einsetzen, wer den gleichen Gedanke mit ihm in dieser Angelegenheit hat und auch zeigen, dass er nicht allein mit der geplanten Annexion oder Eroberung des Gebietes sei. Das Westufer, auch bekannt als Judäa und Samaria, ist ein Teil des Territoriums des palästinensischen Staaten im westlichen Fluss Jordans. Das Westufer und der Gazastreifen sind ein Teil des palästinensischen Gebietes, der im Jahr 1988 deklariert wurde. Etwa 65.000 Palästinensern und 11.000 Israelis leben in diesem Gebiet. Indonesien und die arabischen Länder verurteilten die Aussage von Netanyahu. Das indonesische Außenministerium brachte zum Ausdruck, dass das Versprechen von Netanyahu gegen internationales Recht und verschiedene US-Resolutionen verstoße. Dies wird eindeutig die Kontinuität des palästinensisch-israelischen Friedensprozesses gefährden. Saudi-Arabien sieht im Plan Netanyahus eine gefährliche Eskalation der Spannungen. Die Länder der Islamischen Kooperationsorganisation OIC planen ein Sondertreffen in Deja, um über die Bedrohung von Netanyahu am 15. September zu diskutieren. Des Weiteren hielt Jordan das Versprechen von Netanyahu dafür, dass es gewaltsame Konflikte im Nahen Osten hervorrufen werde. Auf anderer Seite hat die Europäische Union angekündigt, um keine Änderungen in Bezug auf Jerusalem anzuerkennen. Die Europäische Union ist der Meinung, dass der Auf- und Ausbau von Siedlungen in Ost-Jerusalem zudem verstoßt gegen das internationale Gesetz gehören. Im Gegensatz dazu erklärte der US-Botschafter in Israel David Friedman, dass Israel das Recht habe, das Westufergebiet und zwar Palästina zu annektieren. Trotz der heftigen internationalen Reaktionen wegen der Aussage von Netanyahu ist eigentlich Netanyahu in Panik angesichts der innenpolitischen Situation Israels. Nachdem Netanyahu zum israelischen Ministerpräsidenten bei der Wahl am 9. April ausgewählt wurde, ist es Netanyahu nicht gelungen, um angesichts der vorgegebenen Frist keine neue Regierung zu bilden, weil er keine Koalitionsvereinbarung erzielen konnte. Und dies wird seine Position als israelischer Premierminister bedrohen. Das sensible Thema in der Kampagne und die Einladung zu der internationalen Reaktion darauf ist ein Bemühen von Netanyahu, um die Wiederwahl zu gewinnen. Obwohl viele Kreise sagten, dass dies dem Rudern inmitten des Meeres mit dem undichten Boot annäherte. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir von den historischen Ereignissen am 13. September. Wie folgt. Die Prinzipienerklärung über eine vorübergehende Selbstverwaltung ist eine israelisch-palästinensische Rahmenvereinbarung, die am 13. September 1993 in Washington, D.C. unterzeichnet wurde. Die Vereinbarung ist auch unter den Beziehungen Declaration of Principle, Oslo-Abkommen oder Oslo I bekannt. Die Rahmenvereinbarung wurde eine Woche später von der Knesset völkerrechtlich verbindlich ratifiziert. Eine völkerrechtlich verbindliche Ratifikation durch die PLO ist bis zum heutigen Tag nicht erfolgt. Sie trat dessen ungeachtet am 13. Oktober 1993 in Kraft. Die Prinzipienerklärung war das erste Abkommen im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses. Dem Abschluss waren intensive inoffizielle Kontakte zwischen palästinensischen und israelischen Vertretern in Oslo vorausgegangen. Die von der PLO und Israel unterzeichnete Rahmenvereinbarung enthält allgemeine Prinzipien für eine fünfjährige Rahmenvereinbarung, enthält allgemeine Prinzipien für eine Die von der PLO und Israel unterzeichnete Rahmenvereinbarung enthält die allgemeinen Prinzipien für eine fünfjährige Interimphase palästinensischer Selbstverwaltung. Die Fragen zum endgültigen Status wurden auf noch zu führenden Verhandlungen verschoben. Nach Unterzeichnung dieses Abkommens wurden Folgeverhandlungen geführt, die im Abkommen über die palästinensische Teilautonomie im Gaza-Streifen und im Gebiet von Jericho, kurz Gaza-Jericho-Abkommen, vom 4. Mai 1994 zu einer Präzisierung der Autonomierechte Palästinas führten. Am 13. September 2000 explodierte eine Bombe auf dem Parkplatz der Jakarta Effektenbörse. Das Gebäude von der Jakarta Effektenbörse wurde am Mittwoch, dem 13. September 2000, von einer groß angelegten Bombenexplosion erschüttert. Infolge der Explosion wurde die Hauptlobby schwer beschädigt und Paniker stürmten aus dem Gebäude. Als die Bombe explodierte, wurden viele Mitarbeiter der Jakarta Effektenbörse in dem Gebäude festgehalten. Bei dieser Explosion kamen 5 Menschen ums Leben und etwa 10 Menschen wurden schwer verletzt. Der Hauptdirektor von Jakarta Effektenbörse, Mas Ahmad Damiri, sagte, vor der Explosion sei der Jakarta Effektenbörse auf mit Bombenangriffen bedroht worden. Am Donnerstag, den 13. September 2007, stimmten die Vereinten Nationen mit großer Mehrheit von 144 Stimmen die Erklärung. Im Mai 2016 entfernte Kanada offiziell seinen Widerspruchstatus zu UNDRIP, fast ein Jahrzehnt nachdem es von der Generalversammlung angenommen wurde. Die Erklärung der Vereinten Nationen zu den Rechten indigener Völker beschreibt und definiert die individuellen und kollektiven Rechte indigener Völker, einschließlich ihrer Eigentumsrechte an kulturellen und Zeremonien, Äußerungen, Identität, Sprache, Beschäftigung, Gesundheits-, Bildung und andere Themen. Das Ziel der Erklärung ist es, die Länder dazu zu ermutigen, mit indigenen Völkern zusammenzuarbeiten, um globale Probleme wie die Entwicklung, die multikulturelle Demokratie und Dezentralisierung zu lösen. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Oh, aku ikhlas melepaskan.
Das war das Lied mit dem Titel Bagi Rasa, Für Gefühl, gesungen von Melly Mono. Sie sind bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream wnews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Export des industriellen Handwerks erreicht. 870 Millionen US-Dollar. Anlässlich des 39. Jahrestages veranstaltet der Nationale Handwerksrat Dekranas vom 11. bis zum 15. September die Kriya Nusa Craft Exhibition in Jakarta zum Thema Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im Handwerk durch Entwicklung der Kreativität und des Unternehmenstums. Diese Messe wurde von der Gattin des indonesischen Präsidenten Iriana Joko Widodo und der Dekranas Leiterin, gleichzeitig der Gattin des indonesischen Vizepräsidenten Mufidah Yusuf Kalla, eröffnet. Die Kriya Nusa Ausstellung zeigt jedes Jahr verschiedene Besonderheiten der Inselregionen, und die diesjährige Kriya Nusa Ikone ist West Sumatra. Die jährliche Ausstellung zeigt Handwerksprodukte mit immer besserer Qualität, sodass sie in der Welt immer bekannter werden. Nach Angaben des indonesischen Industrieministeriums erreichte der Exportwert der nationalen Handwerksprodukte im Jahre 2018 870 Millionen US-Dollar, wobei die wichtigsten Zielländer die USA, Japan, die Niederlande, Großbritannien, Singapur und Deutschland seien, sagte die Generaldirektorin für Klein-, Mittelständische und Diverse Industrie, Gati Wibawaningsih, am Dienstag, den 10. September, bei der Eröffnung der Kriya Nusa Messe. Es gebe in Indonesien 700.000 Klein- und Mittelständischen Unternehmen, die 1,32 Millionen Arbeitskräfte aufnehmen. In Anbetracht des Potenzials der nationalen Handwerksindustrie sei Gati optimistisch, dass der Exportwert ihrer Produkte durch die Verbesserung der Qualität bis zum Design und der Verpackung sich steigern werde. Diese Entwicklung von Kompetenzen der Arbeitskräfte, laut Gati Wibawaningsih, sei die Gruppe der kleinen und mittelständischen Handwerksindustrie, genannt Kriya, eine der kreativen Industriegruppen, die zurzeit ein großes Marktnetz im Ausland hätten. Zu diesem Zweck fördere das Industrieministerium weiterhin aktiv in nationale Handwerksprodukte durch verschiedene Ausstellungen im In- und Ausland, wie unter anderem die Handwerksausstellung. Gati Wibawaningsih fügte hinzu, dass der Dekranasrat über die Kriya Nusa Ausstellung 2019 den indonesischen Handwerkern einen Raum anbiete, ihre herausragenden Produkte zu zeigen. An dieser Ausstellung nahm auch das Generaldirektorat für kleine, mittlere und diverse Industrien teil und zeigte 10 klein- und mittelständisch ausgebildete Unternehmen. Gati hofft, dass die Kriya Nusa Ausstellung für alle Teilnehmer dazu beitrage, die Produktivität zu steigern sowie ihre Kenntnisse für die Förderung handwerklicher Produkte aktiv umfassend zu vertiefen und zu fördern. Das war unser Indonesien.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache.
Deswa Dasit with them title Antologi Rasa, Antologi Teske Fils von Pijar. This is now by uns Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien werden wir Sie dazu einladen, in die Provinz Zentraljava zu reisen, um den sogenannten Tanz Dolalak näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, Purworejo ist einer der Bezirke in der Provinz Zentraljava und hat verschiedene Künste und Kulturen, die zu besichtigen interessant sind. Einer davon ist der Tanz Dolalak, ein Überbleibsel der niederländischen Kolonialisierung in Indonesien. Der Name Dolalak besteht aus den Begriffen der Noten Do und La, weil dieser Tanz damals nur von Musikinstrumenten mit zwei Noten begleitet wurde. Man sagt, dass dieser Tanz von der Haltung der niederländischen Truppen, die in ihrem Kamm ausruhten, inspiriert wurde. Dabei tranken sie alkoholische Getränke und tanzen. Diese Aktivität wurde dann von den Einheimischen nachgemacht und sie schufen eine einfache und wiederholte Bewegung. In den 1940er Jahren wurde der Tanz Dolalak als religiöse und politische Mission entwickelt, um die niederländischen Truppen zu bekämpfen. Anfangs wurde dieser Tanz nur bei bestimmten Zeremonien, wie unter anderem Beschneidungs- und Hochzeitszeremonien, vorgeführt. Heutzutage führt man diesen Tanz bei der Gedenkfeier des indonesischen Unabhängigkeitstages und zur Begrüßung der Gäste auf. Bei der Vorführung wird der Dolalak-Tanz in Gruppen zu zweit und als Solotanz gezeigt. Der Tanz wird durch eine Soldatenbewegung charakterisiert, die von kompakten und dynamischen Bewegungen dominiert wird. Die Einzigartigkeit des Dolalak-Tanzes besteht in der sogenannten Kiri-Bewegung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine schnelle Schulterbewegung ist. In diesem Moment erleben die Tänzer energischen Bewegungen, fordert sie Opfergabe wie unter anderem Rosen, Eier und Weihrauch. Sie verlangen ebenfalls nach Zigaretten, bevor der Geist, genannt Danyang, von den Tänzern Besitz nimmt, wird er mit einem Lied oder einer bestimmten Tanzbewegung eingeladen. Der Dolalak-Tanz wird auch von Musikinstrumenten wie Trommeln, genannt Kendang, Fackeln, sogenannte Beduk, Trommeln und Orgeln begleitet. Darüber hinaus sind die Lieder, die zur Dolalak-Tanzvorführung gesungen werden, unterschiedlich. Man beginnt mit einem Eröffnungslied, danach folgt das sogenannte Parikan-Lied, das Pantun-Lied und Pop, Dangdut und Champursari-Lieder, die den Bewegungen der Tänzer ansprechen. Die gesungenen Lieder haben das Thema Religion, soziale Satire, Freude, Romantik und Lebensberatung. Die Kostüme bestehen in der Regel aus langärmeligen Hemden und schwarzen Shorts mit einem charakteristischen Muster in einer goldenen Farbe auf der Brust und dem Rücken. Auf dem Kopf tragen die Tänzer normalerweise einen schwarzen Hut mit Ornamenten wie bunten Federn, außerdem Socken und sogenannte Sampur, Schals, die recht in die Teile gebunden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den Dolalak-Tanz aus Purworejo. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Suar das Lied mit dem Titel Hati, Herz, Forget Dragon Phone, Ben Si Hombing und Cinderella. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das Werkzeug zur Evakuierung von Erdbeben Ofen, Deuterions der Brawijaya Universität. Liebe Zuhörer, der Twitter-Account des englischsprachigen Fernsehsenders Al Jazeera Englisch twitterte über die jüngsten Ergebnisse der Universität Brawijaya Studenten. Das Ergebnis ist ein Tool zur Katastrophenversorge namens Deuterions oder Detector of Interconnected
position points. Der Account gibt seinen Anhängern Informationen über ein winziges Gerät, das von indonesischen Studenten entwickelt wurde. Bei Erdbeben leben mit nur 7 US-Dollar zu retten. Deuterions ist eine Karte, die Entdeckung der Position von Opfern erleichtern soll. Die aufgrund des Einsturzes eines Gebäudes nach einem Erdbeben begraben wurden. Das Hilfsprogramm wurde von 3 Studenten der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der Universität Brawijaya entwickelt. Indonesien liegt in der südostasiatischen Erdbebenzone und so ist Indonesien erdbebenanfällig. Dies ist der Hintergrund der 3 Studenten, die Innovation des Deuterions gemacht haben. Dieses Tool sendet Funkwellen aus, die von Overschussempfängern wie dem SAR-Team erfasst werden können, sodass die Position der Benutzer des Deuterions erkannt werden kann, obwohl das Gebäude eingestürzt ist. Liebe Zuhörer, diese Karte ist mit einem Knopf ausgestattet, der Bewegungen lesen kann, sodass das Überleben des Benutzers vorhergesagt werden kann. Die Karten sind auch miteinander verbunden, sodass die Position anderer Benutzer von einem Benutzer erkannt werden kann, der zuerst gefunden wurde. Alle diese Informationen werden auf einer speziellen Smartphone-Anwendung in Form einer Liste angezeigt, die das Lesen erleichtert. Laut Muhammad Rizka Maulana, einem Mitglied des Entdeckungsteams, verwendet das SAR-Team normalerweise schwere Geräte und Lebensdetektoren, um nach Opfern zu suchen. Schweres Gerät kann jedoch bei der Suche nach verletzen, deren Position nicht mit Sicherheit bekannt ist. Nicht verwendet werden, da es, wenn man dies verursacht, die Organschäden von Opfern erhoben kann, die durch die Trümmer eingestürzter Gebäude begraben wurden. Liebe Zuhörer, das war dies und das von der VOI in Jakarta. Auf Wiederhören.
Sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Dan aku suka.
Das war das Lied mit dem Titel Kau Cantik Hari Ini, Du Bist Schön Heute von Lobo. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesian 3D World über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream von news.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien, für die Welt. Liebe Zuhörer, diesmal präsentiere ich ein Lied, kommt aus West Kalimantan mit dem Titel Cik Cik Periuk. Dieses Lied gibt es schon seit 150 Jahren. Das Lied Cik Cik Periuk bedeutet die Satire der Sambas-Gesellschaft in der Vergangenheit für die Leute, die nach Sambas kamen. Das Wort von Cik Cik bedeutet das Geräusch aus dem Leute, die nach Sambas kamen. Das Wort von Cik Cik bedeutet das Geräusch aus dem Topf. Periuk ist ein Küchengerät aus Metall oder Ton, Reis zu kochen. Der Satz Cak-cak bur dalam belanga bedeutet, dass alle Dinge im Leben bereits sehr beschäftigt seien, wie in einem Topf, der mit allen Dingen vermischt wird. Dieser Satz bedeutet auch, dass viele Menschen mit Weltangelegenheiten beschäftigt sind und das Leben nach dem Tod vergessen. Der Satz Idong picak gigi ronga bedeutet, dass es Menschen, die im Mangel leben, gebe. Sampai ketawa dolok di pancung raja tunggal, dieser Satz bedeutet, dass jeder der Lach, wenn eine schlechte Person sieht, von einem einzigen König vom Gott dafür bestraft werde, dass sie die Schöpfung des Gottes beleidige. Liebe Zuhörer, das ist Cik Cik Periuk. Viel Spaß beim Zuhören. Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.wnews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.